Okay, wollen wir?
Was? Entschuldigung. Ich habe eigentlich noch Durst.
Hallo, herzlich willkommen zur, ich glaube, 11. Folge von Mega Magisch. Ich sitze hier mit Sarah Burini, die kennt ihr.
Hallo.
Mit der Theme, die kennt ihr auch.
Hallo.
Und mit dem Mario Bühling, den kennt ihr vielleicht auf jeden Fall nicht aus Mega Magisch. Hallo Mario.
Trotzdem hallo.
Was, also von den beiden hier weiß man das ja, diese Webcomics, das Leben ist kein Ponyhof und ich putze hier nur und du machst auch Webcomics.
Das ist richtig, ja. Ich mache Katzenfutter-Gelee-Spritzer.
Katzenfutter-Gelee-Spritzer.
Genau.
Die Geschichte zu der Domain musst du wahrscheinlich jedes Mal erzählen. Dann lassen wir das.
Danke.
Und,
schade, jetzt gerne nochmal.
Nein.
Jetzt gerne nochmal.
Aber worum geht's denn da?
Es sind Alltagsgeschichten. Hat im Grunde angefangen, wie bei der Sarah, mit semi-autobiografischen Geschichten aus dem Leben eines Comiczeichners. Ich habe mich ein bisschen davon gelöst und mache jetzt längere Storylines über
Diverses.
Genau, über Diverses mit so einem Einschlag in popkulturelle Anspielungen und Nerdkultur. Im Wesentlichen aber eigentlich mehr so Geschichten mit Herz ist das Ziel.
Du hast die Angst der Webcomic-Zeichner vor langen Storylines überwunden, ja?
Ich habe einfach aufgegeben, auf meine Zuschauerzahlen zu gucken.
Genau, sehr gut.
Auf die Leserzahlen.
Ich muss auch sagen, der Mario war jemand, der diese Angst nie besessen hat, sondern knallhart, eiskalt durchgezogen hat.
Ich habe die Angst wohl besessen, ich habe es nur einfach ignoriert.
Eiskalt aus der Hüfte.
Ich habe gedacht, was soll's? Du hast das am Anfang auch für keinen gemacht, nur für dich. Also mach doch einfach weiter nur für dich.
Und tatsächlich finde ich das gut, weil sonst würde ich das wahrscheinlich bei mir nicht so machen, wenn ich es nicht sehen würde.
Echt?
Die anderen machen das auch und du bist nicht die Einzige, die so blöd ist.
Ja, sehr gut. Du machst auch noch was mit anderen.
Ich hoffe.
Toll. Aber bevor wir jetzt zum eigentlichen Thema kommen, möchte ich ganz kurz noch sagen, ich wurde total oft gefragt seit der letzten Folge, was ist denn jetzt mit dem Max und wie geht's weiter und was soll das alles, warum ist er nicht mehr dabei? Der hat sich ganz ohne, dass wir uns gestritten haben, weil das haben natürlich auch einige Leute gefragt, entschieden, dass ihm andere Sachen wichtiger sind, was natürlich auch total okay ist. Und darum mache ich das jetzt erstmal alleine weiter und es wird natürlich genauso oft gefragt, wie das denn überhaupt so weitergehen soll und ob ich nochmal einen anderen Moderator dazu holen möchte. Ich habe da Lust zu, ich will das jetzt nicht erzwingen und ich rede jetzt einfach mit vielen Leuten weiter und vielleicht ergibt sich nochmal was und wenn nicht, dann nicht. Auf jeden Fall werde ich Mega Magisch weiter fortführen, allerdings, und da wird der Mario sich sicher besonders freuen, gehe ich davon aus, dass es noch unregelmäßiger wird. Und
ja, das ist schön. Machst du denn dann auch längere Geschichten? Das wäre mir persönlich sehr wichtig.
Und auch nicht twittern unbedingt. Oder obwohl, wenn du twitterst, wann eine neue Folge erscheint, dann am besten nur so nach Mitternacht.
Ich bin überhaupt eigentlich auch für so eine Castingshow. Du castest quasi einen Co-Moderator. Und dann lädst du dir jedes Mal jemand anders ein und dann lässt du die Leser entscheiden, also die
Germany's
Hörer in deinem
the
Fall.
Voice,
genau.
Quasi.
Ja, genau.
Du brauchst auch noch so einen Prominenten irgendwie dabei.
Ja, du hast
jetzt doch hier drei quasi, Prominente.
Genau.
Bist du eigentlich? Achso, ich dachte jetzt eher so.
Wir sind dann deine Jury.
Wir können da später nochmal drüber reden. Aber natürlich muss ich auch noch sagen, es freut mich natürlich sehr, wenn Leute nachfragen, wann kommt denn endlich die nächste Folge. Und überhaupt habe ich ganz viel Unterstützung erhalten, auch in der Zeit, in der jetzt nichts passiert ist. Viele Leute haben einfach weitergeflattert und haben immer wieder mal geschrieben und so. Das motiviert natürlich sehr und klar, da wird mehr kommen. Also auf jeden Fall auch noch lange. Aber vielleicht noch ein bisschen unregelmäßiger und tendenziell vielleicht noch ein bisschen seltener, aber obwohl krasser als diese 5 Monate Pause, die wir da drin hatten, wird es nicht werden. Genau, aber es geht weiter. Und das war mir nämlich wichtig gerade zu sagen, weil viele Leute haben nachgefragt, aber wir haben uns eigentlich zusammengefunden, um über euer gemeinsames Buch zu sprechen. Ne?
Ihr habt halte es mal kurz in die Kamera.
Oh, schön. Oh, das ist aber schön.
Super. Ja, ne?
Ich sehe ein rotes Gesicht einer gruseligen alten Frau auf schwarzem Hintergrund und darunter steht in fetter roter Blockschrift Anders. Was ist denn Anders? Sarah, erzähl mal.
Anders ist auf jeden Fall die Art der Geschichten, die hier erzählt werden. im Vergleich zu dem, was die betreffenden Zeichner vorher gemacht haben.
Die betreffenden Zeichner sind nicht nur ihr, ne? Da sind noch mehr dabei.
Genau, also da ist, da muss ich selber mal nachgucken, weil sonst vergesse ich jemanden und dann
sind so halt viele.
Das ist der Mario Bühling.
Ja, aber ich bin ja hier.
Ja, du singst, Sarah Burini hat nur das Cover gemacht. Marvin Clifford, KD, Michael Roos, Leander Taubner, Temel, sitzt auch hier, und ja. Max Wehling. Genau, das sind alles allesamt Webcomic-Zeichner, die man jetzt noch nicht so primär unbedingt durch ihre Geschichten kennt, in dieser Art, nämlich Horrorgeschichten.
Ah ja. Und dann hatte irgendjemand von euch oder wer hatte die Idee, jetzt gibt's mal, ja, man zeigt auf den Mario, ich das fühlte, hört man das total gut. Das
war tatsächlich dann auch meine Schuld. Ich wollte immer mal was anderes machen als die klassischen Funnies, die wir so machen. Also Funnies in Anführungszeichen, wir machen ja durchaus auch irgendwie so ein bisschen ernstere Themen. Und wollte eigentlich mal so ein bisschen ausbrechen, auch aus diesem Webcomic-Alltag. Und wollte gerne nur mal irgendwas versuchen, was anders ist als das, was ich sonst mache. Eine andere Technik, einen anderen Erzählstil, von mir aus von hinten nach vorne erzählen oder sowas. Und hatte dann den Gedanken, das würde ich gerne in so einer kleinen Anthologie mit anderen Leuten zusammen machen, die wahrscheinlich dasselbe Gefühl haben wie ich, nämlich einfach das Bedürfnis so, oh, schon wieder Webcomic, zweimal die Woche immer wieder dieselben Sachen machen. Also, ja, vier Panels, naja gut.
Der traurige Alltag von Webcomic-Zeichnern, wir kennen das alle.
Genau. Findet ihr es sehr traurig? Also tatsächlich, nervt euch das oft, was ihr macht?
Nee.
Nerven also nicht, aber es hat natürlich, es birgt eine gewisse Gefahr, dass es so ein bisschen ein Hamsterrad wird. Mhm. Man halt sagt, okay, zweimal die Woche, hier, zack, das ist mein Universum. Natürlich haben wir uns das alle selber ausgesucht, was wir in diesem Universum erzählen wollen. Aber ich kann jetzt zum Beispiel kein Krebsdrama oder sowas erzählen. Nicht, dass mir das ein Bedürfnis wäre. Aber gewisse Sachen passen halt thematisch nicht dann in den Rahmen, der unsere Webcomics darstellt.
Ja.
Also Nerven tut mich persönlich daran jetzt auch nicht unbedingt irgendwas. Es ist vielleicht eher so, dass man einfach irgendwann selber in so eine gewisse Routine gerät und es einfach schön ist, aus dieser Routine auch mal auszubrechen und eben irgendwas anderes zu erzählen. Es geht ja auch um anderes Format, also auch nicht nur um anderen Inhalt, sondern dass man eben nicht so strip-mäßig erzählt, also immer nur so 4-5 Bilder pro Geschichte quasi, sondern irgendwie mal wieder was Längeres und mal wieder mit anderen Charakteren, als man die sonst so hat. Es ist so eher eine Abwechslung als irgendwie so, ha, mein Webcomic ist so doof, ich muss unbedingt was anderes machen.
Ja, ihr drei seid aber auch drei Zeichner, die Zeichnerinnen, die sich wirklich einen harten Rhythmus auferlegt haben. Ne? Also ich meine, wenn bei euch mal irgendwie sich was ändert und nicht mehr, weiß ich nicht, zweimal die Woche oder nicht mehr wöchentlich oder was weiß ich, dann gibt es auch immer gleich eine Riesenentschuldigung und also ihr zieht auch hart durch. Also
das ist aber den vielen Klagen auch vorgegriffen.
Klagen
das
die Leute
viel? Wird tatsächlich auch erwartet schon. Also es ist schon so, dass einem die Leute dann auch eine E-Mail schreiben, entweder sie sind besorgt, es könnte einem was Furchtbares zugestoßen sein auf dem Weg zum Zeichentisch irgendwie, so, ich weiß nicht, hast du dir die Hand gebrochen, warum gibt es
keine Tusche fast gestolpert.
Genau.
Das 5-Liter-Tusche
oder es wird halt genörgelt. Also genörgelt in Anführungszeichen ist nicht tatsächlich so, dass die sich ernsthaft beschweren, aber so dieses, aber ich brauche doch meine Dosis Comic am Montag oder sowas. Und,
ja.
Wobei alle immer sehr viel Verständnis, also zumindest bei mir, äußern, wenn man dann sagt, tut mir leid, ich habe keine Zeit oder Stress oder so.
Aber ihr dürft ja auch eigentlich mal einfach keinen Bock haben, oder? Also wenn ich keinen Bock habe, Podcasts zu machen, dann würde ich auch keinen Podcast machen.
Richtig, und dann nörgeln Menschen wie ich und sagen, wann gibt es denn eigentlich den nächsten Podcast?
Ja, und dann denke ich mir, ja, wenn ich wieder Bock habe.
Ja, das stimmt. Ich meine, wir beide, bei uns ist das ja so, bei Mario und mir, dass wir dann ab und zu mal diese irren Gedanken haben, eine Storyline zu erzählen. Und das zieht sich halt so ewig lang, wenn man es nur einmal die Woche macht. Also das sind gegebenenfalls dann, weiß ich nicht, wenn es 10 Strips sind, ist das schon irgendwie über 2 Monate, die man dann mit dieser Geschichte verbringt. Und denkt so, oh mein Gott, das ist doch wirklich, das ist diese Geschichte nicht, wird dieser Geschichte nicht gerecht. Zumindest geht es mir immer so, dass ich dann denke, oh nee, da muss ich zweimal die Woche das machen.
Ich finde, man muss nicht zu viel Rücksicht auf die Leser nehmen. Also deine aktuelle Storyline, Mario, ist ja ganz, also die zieht sich schon ganz schön lang hin, aber das ist halt sowas. Ich
glaube schon fast das ganze Jahr.
Aber das ist halt sowas, wenn ich das Gefühl habe, ich komme nicht mehr mit, dann gehe ich halt einfach 5 Strips zurück und lest das nochmal und dann, also ich meine...
Mehr Leser wie dich bräuchte.
Ja, aber es nimmt ja so ein bisschen den Schwung raus. Also vor allen Dingen, wenn man jetzt irgendwie dramatische Szenen erzählen will und du musst halt warten eine Woche, bis es dann weitergeht und du hängst natürlich an die nächste dramatische Szene wieder eine dramatische Szene dran, dann kann das unter Umständen schon mal ein bisschen nervenaufreibend sein.
Ja.
Und das kann man eine Weile machen. Aber ist ja auch für einen selbst tatsächlich so, dass man die im Kopf oder auf dem Papier ist die Geschichte ja schon viel, viel weiter. Ja. Und man will ja auch diese Geschichte dann auch teilen.
Liegt dir bei, also ich weiß, wenn du so Dinge wie Umzüge oder sowas hast, dass du dir dann auch mal was bereitlegst. Aber macht ihr das? Arbeitet ihr vor, gerade wenn ihr eine Storyline macht? Oder?
Also der Mario macht es ab und zu mal. Der hat immer sowas wie ein
Puffer. Aber schnell weg, der Puffer.
Ja, genau. Mhm.
Also ich bin meistens so 5 Strips im Voraus und freue mich dann schon immer diebisch, wenn irgendeiner online geht und keiner die Witze versteht, die ich in irgendwelchen Anspielungen untergebracht habe. Aber es ist tatsächlich so, dass ich versuche, so 4 bis 5 Strips im Voraus zu sein. Bin ich im Moment tatsächlich nicht. Ich bin also genau bei dem Strip, der jetzt gerade irgendwie online ist.
Also ich habe seit 3 Jahren keinen Puffer mehr. Der Strip für Donnerstag, den zeichne ich meistens am Mittwoch. Und der
Mittwochabend.
Ja, Mittwochabend nicht so ganz. Und der für Montag am Wochenende oder freitags. Und ich wünschte, es wäre ein bisschen anders, aber ich kriege es einfach nicht hin, weil ich auch diese Pause brauche, um tatsächlich mir Gedanken zu machen. Also ich brüte dann gern mal irgendwie 3 Tage über einen Strip und die Idee. Und dann ist die Zeit schon wieder rum.
Ich kann das mittlerweile ja auch nicht mehr, weil ich dann häufig ab und zu doch irgendwelche Themen behandle, die so ein bisschen aktueller sind. Bin ja da mittlerweile doch schon so ein bisschen politisch unterwegs und dann muss man halt irgendwie schon gucken, was so gerade aktuell ist. Und wenn man den dann ein paar Wochen im Voraus macht, dann würde das natürlich an Aktualität verlieren. Deswegen, aber es würde auch von der zeitlichen Seite her, wie Sarah auch schon gerade sagte, nicht so gut klappen einfach. Es ist eine nette Theorie und eine tolle Vorstellung, dass man da so ein bisschen einfach vorher unterwegs ist, aber es ist dann doch so im normalen Alltag etwas schwer umzusetzen.
Ja, okay, also das Leben als Webcomic-Zeichner ist hart, aber trotzdem schön. Und dann dachte der Mario, ich will was anderes und hat euch angerufen. Oder wie ging das weiter?
Da war dann so eine Mail im Spam-Ordner und
genau, die war von mir.
Genau, diese Brieftaube, die schon ganz krank aussah.
Vor dem Fenster saß seit Stunden.
Genau, habe ich dann doch irgendwann mal reingelassen.
Eine blutende Brieftaube natürlich, ich habe das ja gelesen.
Mit letzter Kraft.
Ich weiß gar nicht, ob in der ersten Mail schon klar war, dass wir Horror machen wollten. Mhm. Also meine Vorgabe schon, im Kopf war tatsächlich irgendwie was schon, anderes zu machen. Ich weiß aber nicht mehr genau, ob ich da im Kopf schon so weit war, dass ich gesagt habe, irgendwie Gruselgeschichten oder Thriller oder sowas.
Also ich meine schon, aber da müssten wir tatsächlich
nochmal ein Jahr zurück.
Ich habe es auch so in Erinnerung.
Ja. Das wäre die nächste Frage gewesen, wie lange ihr dafür gebraucht habt.
Ich habe das neulich tatsächlich nochmal nachgeguckt, weil es mich auch interessiert hat. Und ich weiß, ich habe die erste Zusammenfassung unserer Besprechung, also wir haben dann so Skype-Besprechungen gemacht darüber, wie wir und was wir machen wollen, die war irgendwann im September letzten Jahres. Also ursprünglicher Plan war ja auch mal so das Comicfest München angepeilt als Release-Termin. Da war aber sehr schnell klar, dass wir das nicht schaffen würden.
Das war sehr ehrgeizig.
Ist ja auch nicht so schlimm, wie man so im Nachhinein vielleicht ketzerisch mal anmerken kann.
Das stimmt, die Comic-Action war da auf jeden Fall die bessere Gelegenheit. Und es passte auch irgendwie viel mehr, weil da jüngeres Publikum unterwegs war und die waren alle sehr neugierig und popkulturell bewandert. Mhm. Vielleicht, aber da kann ich jetzt gar nicht so beurteilen, aber beim Comic-Festival weiß ich gar nicht. Hatte das nicht so ein Alleinstellungsmerkmal vielleicht, dass man sagt, hier, eine Anthologie mal wieder.
Abgesehen davon, dass München wahrscheinlich sowieso eher ein Fiasko gewesen wäre für den Erstverkauf von sowas.
Aber für den Ponyhof war es ein Fiasko. Für den Erstverkauf von jedem.
Ich glaube, das führt zu weit. Das wäre mal ein eigener Podcast.
Ja. Das stimmt.
Aber um noch mal ein bisschen hier den Hörerinnen Background zu geben, man kann sagen, dass nicht alle, besonders die Indie-Zeichner, besonders glücklich mit dem Comic-Festival in München waren. Also deshalb gerade eben diese Anmerkung von mir.
Randnotiz.
Genau. Okay, also ihr habt euch besprochen. Es war vielleicht von Anfang an klar, dass es Horror werden sollte. Und wie habt ihr weitergemacht? Hat jeder seine und jede seine ihre, Geschichte selber geschrieben? Oder hattet ihr so eine Idee, das soll, keine Ahnung... sonst wie laufen?
Also die Geschichte hat jeder tatsächlich für sich selbst geschrieben. Mhm. Wir hatten einen groben Plan ursprünglich mal für die Rahmenhandlung,
wo
wir nicht genau wussten, wer die dann tatsächlich zeichnen sollte von uns. Also wir hatten dann gedacht, so, muss das einer von uns irgendwie machen, haben uns aber ja dann die Katie noch ins Boot geholt, die dann mit einer noch schöneren Rahmenhandlung um die Ecke kam und sagte, ich habe da eine eigene Idee, was uns natürlich sehr recht war. Und das Ganze ja dann ganz schön verflochten hat zu so einer Gesamtstory.
Genau, das ist, fand ich auch sehr schön. Also das ist nicht so gemacht, dass da einfach ein paar Leute hintereinander ihre Horrorgeschichten erzählen, sondern das wird nochmal, genau, schön in einen Geschichtsrahmen gefasst. Das hat mir total gut gefallen und auch sorgt das dafür, dass die verschiedenen Stile irgendwie sehr angenehm miteinander verwoben sind. Also es ist euch echt gut gelungen.
Das freut, weil es ist natürlich immer schwierig. Anthologien sind immer schwierig, wahrscheinlich in jedem Bereich, aber im Comic-Bereich eben auch. Und es wird auch immer so bleiben, dass man als Leser sagt, okay, dieser Stil oder diese Geschichte, mit der kann ich mehr anfangen und mit der weniger. Aber ich habe halt auch gesehen, die besseren Anthologien sind die, die sich zum Beispiel ein Thema setzen oder halt irgendwie zumindest einen roten Faden verfolgen. Und wir haben jetzt hier einen sprichwörtlich roten Faden.
Also Thema ist ja schon mal ein ganz guter Anfang, wenn sich halt alle um das Thema Horror drehen. Das ist irgendwie schon etwas einfacher, als wenn es einfach heißt, macht irgendwelche Geschichten zu irgendwelchen Themen und überhaupt, dass es so alles etwas durcheinander ist und dass man so von zum Beispiel einer ganz, ganz tragischen Geschichte rein eine ganz lustige kommt und das ist dann vielleicht ein bisschen anstrengend. Und wenn es halt alles so zumindest schon mal unter dem Überthema, wie jetzt in dem Fall Horror ist, dann ist es auch so für den Leser wahrscheinlich etwas einfacher, dass man sich nicht immer total auf was anderes einstellen muss, zwar immer noch auf einen anderen Zeichenstil und auf andere Geschichten, aber irgendwie, wie gesagt, man hat so einen roten Faden, das ist einfacher.
Ich war kürzlich beim Fantasy Filmfest und habe mir da innerhalb von, weiß ich nicht, ein paar Stunden, irgendwie einem Vormittag oder sowas, so einen Riesenstapel Kurzfilme plus noch einen richtigen langen gegeben und das war gerade diese Kurzfilm-Session, ich glaube 7 Kurzfilme hintereinander waren das, das war echt hartes Brot, weil das von Horror über irgendwie einem total süßen Animationsfilm mit einem kleinen Vögelchen, das Angst hat vorm Fliegen, dann wieder zu irgendwas ganz Tragischem und das hat mich völlig fertig gemacht. Also,
es gibt auch so Horror-Kurzfilme, Shocking Shorts heißen die, glaube ich. Davon habe ich auch mal einige so hintereinander geguckt. Das ist irgendwie schon einfacher. Es sind dann zwar auch halt Kurzfilme, also immer ein anderes Thema, aber immer schon Horror, Grusel oder irgendwas Verstörendes. Und das guckt sich eigentlich ganz gut. Es fällt eigentlich, also mir zumindest recht leicht, sich immer wieder auf eine andere Handlung einzulassen, weil man ja so weiß, dass das Grundthema irgendwie, also ist auf jeden Fall irgendwas Schlimmes.
Du kannst deinen emotionalen einen Panzer einfach die ganze Zeit anbehalten, ja?
Genau. Ja, aber mir fällt das irgendwie leichter, als wenn es jetzt wirklich total verschiedenartige Geschichtenstile, Genres sind. Das muss nicht jedem so gehen, aber mir geht das so.
Ja, der Körper muss sich auch nicht die ganze Zeit drum kümmern, das Adrenalin raus aus dem Blut, oh, neues rein ins Blut.
Emotionale Achterbahn ein bisschen flacher halten.
Und dann habt ihr euch besprochen, habt überlegt, wer was macht, damit ihr euch auch nicht in die Quere kommt? Oder wie lief das weiter?
Haben wir tatsächlich nicht wirklich. Wir haben angefangen, jeder eine eigene Story zu entwickeln und haben das unabhängig voneinander gemacht. Wir hatten überlegt, ob wir uns absprechen sollen, damit nicht irgendwelche Doppelungen vorkommen oder so. Aber eigentlich ist es halt schöner, wenn man gar nicht weiß, was die anderen machen.
Ja.
Sondern wenn man auch dann so ein bisschen sich gegenseitig überraschen kann mit dem, womit man dann hinterher um die Ecke kommt und sagt, guck mal hier, Blut, Gewalt, Gedärme. Und der andere sagt, hey, hier, Blümchen, Vögel, zwitschern.
Oder Blümchen-Horror.
Oder auch nicht.
Oder auch nicht.
In unserem Fall gab's die einen alle fressen.
Ja, das hat eigentlich aber ganz gut funktioniert. Wir haben dann hinterher Kurzzusammenfassungen der Storys geschrieben, damit man die so ein bisschen in die Rahmenhandlung natürlich auch einsortieren konnte und damit man das so ein bisschen auch dramaturgisch ordnen konnte. Aber da hörten eigentlich die Vorbesprechungen inhaltlich auf.
So, was zum Beispiel auch nicht passiert ist, wovor ich so ganz kurz nicht Angst hatte, aber Bedenken, so von wegen, hey, das könnte ja passieren, dass irgendwie sich Geschichten so ein bisschen doppeln. Also zum Beispiel, dass vielleicht zwei irgendwas in einer Irrenanstalt zum Beispiel erzählen oder dass einfach zwei Geschichten, wo sich irgendein Element ziemlich gleicht. Da hatte ich so ein bisschen Bedenken, dass irgendwie das passieren könnte, wenn man sich nicht abspricht. Aber erstens ist es nicht passiert und wie Marion schon sagte, dachte, das war auch dann für uns so ein bisschen spannender irgendwie, wenn man nicht weiß, was in der Geschichte von den anderen passiert und sich darauf auch noch freuen kann. Und selbst in den Kurzzusammenfassungen standen bei den meisten eigentlich nur so, wie so ein Klappentext von einem Horrorbuch. Also nur so die ersten Sätze von dem Rahmen der Geschichte und dann so Punkt, Punkt, Punkt. Und dann kann man sich das verhängnisvolle Ende erstmal noch ausmalen, bevor man die Geschichte überhaupt kennt.
Und ist euch das? Entschuldige.
Ich habe es tatsächlich vor Drucklegung nicht gelesen. Ich habe es erst alles gelesen, als es gedruckt vorlag und wollte mich quasi nicht selber spoilen.
Wie kam es denn, dass du in Anführungsstrichen nur das Cover gemacht hast?
Ja, ich habe am Anfang des Projekts noch zugesagt und dann relativ bald aber auch gesehen, nee, ich schaffe das einfach nicht.
Also zeitlich.
Genau. Hm. Ich sitze ja noch irgendwie an einem weiteren Comic-Projekt, das etwas länger ist. Und da bin ich einem Verlag gegenüber in der Pflicht. Und da habe ich dann gedacht, so nein, es schmerzt sehr, weil ich Horror sehr mag. Aber ja, dann hatten sie wenigstens einen Coverzeichner.
gewisse Ängste, dass man nicht rechtzeitig fertig wird, hatte dann nicht nur irgendwie Sarah. Ich war auch kurz davor zu sagen, so, oh mein Gott, wie soll ich das dann noch schaffen?
Hattest du ja auch noch einiges
dann,
vor.
Dann, genau, ich hatte dann noch so unwichtige Sachen wie eine Hochzeit und diverses anderes zu planen. Und wie das dann immer so ist, kommt dann so alles zusammen. Und ja, dann war ich zwischenzeitlich schon etwas verzweifelt. Aber es hat dann doch geholfen, dass die anderen gesagt haben, so, hey, ich habe mir aber auch schon viel Arbeit da reingesteckt und dann macht halt auch und ja, letztendlich hat es doch geklappt. Es ist auch ein Zeichner, den wir ursprünglich dabei hatten, abgesprungen, oder?
David hat tatsächlich dann auch einfach eingesehen, dass das nicht schafft. Also ja. Genau wie die Sarah hat irgendwann dann gesagt, tut mir leid, Leute, also ihr müsstet es verschieben, weil ich es nicht schaffe. Und
hat Demolition gesagt, Squad, genau. David, ja?
Richtig, okay. Genau.
Du warst in der Pflicht bei einem Verlag, da fällt mir ein, das ist bei Quimby, zusammen mit Quimby erschienen, oder?
Genau, also es ist quasi, Quimby hat ja schon mal bei Ponyhof den Early Years den Status eines Verlegers eingenommen und hier, das ist jetzt quasi die zweite Printproduktion. Also ja, im Prinzip kann man sagen, ein Quimby-Produkt.
Ein reines Quimby-Produkt.
Ja.
Wunderschön.
Quimby aus Deutschland.
Ja.
Quimby, ein Zeichen von Qualität.
Ja. Qualität mit K.W.
mit K.W. Und es sieht richtig toll aus, muss ich ja mal sagen, für die das wirklich noch nicht gekauft haben und jetzt uns zuhören.
Ja, auch und diese Angst, das ist natürlich dann immer neben der Angst, oh mein Gott, schaffe ich das? Kommt dann ganz schnell gefolgt die Angst, schafft die Druckerei das?
Ja.
Und dann, wenn die Druckerei
das schafft, ist das ein großes Problem? Also gibt es oft schlechten Druck?
Jetzt bei Flyer Alarm habe ich das tatsächlich sehr gemischt erlebt. Also es gab Hefte wie die von Mario, wo ich gesagt habe, ja, die sehen super aus und finde ich gelungen, den Druck. Dann gibt es andere Leute, die ich kenne, die haben es dreimal zurückgeschickt. Und bei mir war das auch einmal irgendwie.
Daran erinnere ich mich auch noch.
Ja.
Dass da irgendwas war. Das war bei dem ersten Ponyhof-Buch sogar, oder? Da war irgendwas schwierig.
Das war nicht Flyer-Alarm. Das war tatsächlich. Aber es gab so Mini-Comics oder so, die ich da mal gemacht habe. Und man muss halt natürlich klar sagen, es ist eine Billigdruckerei. Wenn man sowas irgendwie dann mit.
Darf ich dich ganz kurz unterbrechen?
Oh nein, das ist das Mikro.
Ohrring über den Mikrobügel zu stülpen, sieht super aus.
Aber
hört man auch im Zweifel.
Cool, okay, sorry.
Ach du was, ich dachte bestimmt was mit meinen Huch. Jetzt schlage ich mir schon die Kopfhörer von den Ohren. Also fairerweise muss man sagen, dass wir, wie wir Künstler so sind, auch gerne alles auf den letzten Drücker machen. Das heißt, wir schieben.
Nicht nur ihr Künstler.
Wir haben es so versucht zu vermeiden diesmal, aber trotzdem.
Und aufgrund dessen war das Projekt so ein bisschen eingeschlafen. Also wir hatten alle unsere eigenen Sorgen. Ich bin umgezogen, habe einen neuen Job angefangen. Aufgrund dessen herrschte halt so ein bisschen Privatchaos. Und dann
Schickler hatte diese Hochzeit.
Diese Hochzeit.
Ich war irgendwie für einen Monat in den USA und der Leander hatte gerade irgendwie
Kinder
bekommen.
Kinder bekommen, genau.
Also jeder war irgendwie so.
Da hingen wir so ein bisschen in der Luft und jeder dachte so, irgendeiner.
Das Leben hatte uns eingeholt.
Und es wird schon laufen. Dann war es aber tatsächlich so, dass Leander mich angeschrieben hat und hat gesagt: Hör mal, was ist denn jetzt eigentlich hier? Ich bin fast fertig mit meinem Comic. Was ist denn mit euch? Und plötzlich sind wir alle aufgewacht und ich habe dann mit dem Leander das besprochen, habe einfach gesagt, ich komme nicht dazu, dieses Einpeitschen zu machen, denn es muss tatsächlich einfach, haben wir festgestellt, jemand da sein, der ständig in den Arsch dreht, E-Mails schreibt. Mhm. Und sagt, wie weit seid macht. Ihr? Was ist? Ich brauche die Sachen heute, morgen, gestern und so.
Ja.
Und ich habe das mit ihm abgesprochen, er hat gesagt, er übernimmt es. Er ist also bereit, er wäre jetzt so episch darauf, dieses Projekt zu Ende zu bringen, dass er das übernommen hat und hat mir also da relativ viel Arbeit auch abgenommen. Hat sich auch sehr rührend um die gesamte Drucklegung gekümmert, also um alles, okay. was irgendwie so die Druckvorstufe ausmachte, hat die Seiten gesetzt, hat irgendwie alles zusammengesucht, hat 5000 PDFs herumgeschickt mit Vorversionen davon und so weiter.
Also deshalb habt ihr ihn jetzt auch wieder lieb, obwohl er gemeint zu euch war, auf Anfrage.
Der war immer sehr
war
lieb. Er
war
sogar tatsächlich noch für meinen strengen Geschmack, war er tatsächlich noch zu sanft. Also man hat gemerkt, er wollte auf den Tisch klopfen, aber meiner Meinung nach hätte er aufgrund unserer Lahmarschigkeit sogar noch mehr auf den Tisch klopfen können.
Also wir haben tatsächlich, das ist ja das erste Mal, dass wir sowas zusammen gemacht haben, relativ viel gelernt, was so Organisatorisches angeht. Wie man die Sachen, wie man eine Deadline nennen muss und dass die meistens 3 Wochen vor der tatsächlichen Deadline sein muss.
Ja, vor allem das.
Ja, dass man nicht alles demokratisch entscheiden kann, haben wir zum Beispiel gelernt.
Ja, und dass Deadline der Drucklegung nicht bedeutet, dass man dann nicht nochmal drüber lesen muss. Ja. Das haben wir so komplett total verdrängt. Und irgendwann hatten alle die Geschichten da und dann hieß es, ja, jetzt nochmal kurz Korrektur lesen. Und da das hatte, glaube ich, nochmal 2 Wochen.
Ja, auf jeden Fall eine gute Woche. Und da war eigentlich die Deadline auch schon abgelaufen.
Das, das ist so lustig. Das sind alles Dinge, die ich bei jedem meiner Projekte immer wieder neu lerne.
Ja, wahrscheinlich muss man sich dran gewöhnen, dass man nie alles perfekt hinkriegt. Aber man kann ja zumindest so tun, als hätte man was draus gelernt.
Ja, man muss dazu sagen, dass tatsächlich irgendwann mal für ein paar Monate quasi echt das Projekt eingeschlafen war. Also zumindest man so, vorher waren dann immer noch immerhin so regelmäßige Skype-Treffs oder irgendwie, dass man sich ein bisschen besprochen hat oder Mails ausgetauscht hat und dann war da wirklich ein paar Monate lang einfach Stille, weil jeder so mit seinem eigenen Leben beschäftigt war und ich dann halt auch irgendwann dachte so, ach, da war doch noch was, geht das jetzt eigentlich weiter und so und ja. Ich möchte auch was sagen, wenn der andere nicht gewesen wäre und ein bisschen Zügel in die Hand genommen hätte, wer weiß, ob es das dann tatsächlich jetzt gegeben hätte.
Ja, genau.
Zumindest jetzt aktuell. So vielleicht hätte sich das dann noch ein bisschen weiter nach hinten verschoben.
Umso krasser, dass es dann sogar wirklich pünktlich zur Comic-Action fertig geworden ist.
Ja, super cool. Ja.
Hat uns super gefreut.
Ja, ich habe es ein bisschen verschlafen. Ich hätte mich was früher schon, wir hätten das gut noch vorher machen können.
Nee, aber jetzt ist auch
nicht.
Gut.
Nein, also,
hätten
wir nicht.
Ganz, das stimmt.
Das hätte vorher, also das wäre sehr eng geworden.
Okay, nee, war eingeplant von mir natürlich. Die, ist euch das schwer gefallen, Horror zu schreiben? Also ich meine, mal was anderes machen, sagt man ja ganz leicht mal, aber oft macht man ja das, was man besonders gut kann, auch überwiegend. Und dann ist was anderes machen vielleicht gar nicht so super leicht. Also ich fände es wahrscheinlich sehr schwierig, eine gute Horrorgeschichte zu schreiben.
Ist es auch. Also ich persönlich tue mich eigentlich eher, also wenn ich so überlegen muss, was fällt mir bei der Geschichte leichter, die Zeichnung oder das Schreiben, finde ich persönlich mittlerweile das Zeichnen der Geschichte fast noch einfacher, wenn ich schon weiß, wie die Geschichte aussieht. Das Problem ist halt so bei einer Horrorgeschichte, dass man erstmal meistens überlegt, oder ich zumindest, wovor gruselt man sich denn so und so ein bisschen in sich selber hineinhorcht, wovor grusel ich mich eigentlich und so auf Grundlage dessen die Geschichte ein bisschen entwickelt. Man hat einfach so am Anfang so einen Kosmos von Möglichkeiten, also was man alles denn machen könnte. Und ich hatte auch mehrere Skripte geschrieben von unterschiedlichen Settings und dann so quasi mich dann für eines von denen entschieden und die anderen wieder zurück in ihre Schublade, in ihre digitale Schublade gelegt. Also am schwersten fiel mir das, glaube ich, tatsächlich was zu schreiben oder was zu machen, wovor sich dann andere gruseln, weil ich immer von dem ausgehe, wovor ich mich selber grusele. Und ich glaube, die meisten finden doch eher sowas mit Splatter gruselig oder schlimm oder solche Splatter-Effekte haben, denke ich, eher den Effekt, wenn man die Seite aufschlägt, dass man so ein bisschen zurückschreckt. Und ich denke, das macht mehr Leuten Angst als so etwas unterschwelliger Grusel. Der persönlich, das ist mein persönlicher Favorit halt. Also ich mag gerne so diese psychische Anspannung, die muss ich nicht nur in Filmen haben, sondern halt auch in Comics oder zum Beispiel auch in Texten, also ganz ohne Bilder in Büchern. Diese Spannung, die in der Luft liegt, ist für mich persönlich meistens gruseliger oder zumindest die bleibt so mehr gruselig in Erinnerung, als irgendwelche Bilder. Es ist dann zwar schon ein Schockmoment, aber das vergisst man dann schnell wieder. Oder ich zumindest. Also ich glaube, das Schwierige ist es, wie bei jeder Geschichte, so irgendwie allen gerecht zu werden, in Anführungszeichen. Für mich war das zumindest das Schwierigste.
Hast du viele Anläufe gebraucht?
Ja, ein paar.
Aber du hast
auch,
es gemacht.
Ich habe auch die Geschichte einmal neu gezeichnet. Also ich hatte irgendwie schon so mich auf einen Zeichenstil geeinigt und den hatte ich dann überworfen, weil ich den in der Qualität, in dem Stil nicht hätte fertig kriegen können. Deswegen ist mein Comic diesmal auch nicht vollfarbig, wie ich das ja so gerne mache, sondern ja so quasi nur so dreifarbig mit vor allem Rot als Hauptfarbe. Und ja, sonst wäre der noch aufwendiger und noch toller geworden.
Was ich aber auch also gerade das Tolle fand, dass du eben nur Rot und Schwarz benutzt hast, weil wenn es dir wirklich darauf ankommt, auf diesen subtilen Horror, dann ist das wirklich perfekt.
Das dachte ich dann auch. Ja. Ich dachte halt irgendwann, wie mache ich das geschickt, dass die Geschichte trotzdem noch nicht so aussieht, als hätte ich nur wenig Zeit gehabt, um sie fertigzustellen und passt eben noch ins Thema. Deswegen hatte ich mich dann für diese Art der Koloration, also nur mit reduzierten Farben entschieden.
Und es passt auch inhaltlich, weil die Charaktere in deiner Geschichte befinden sich ja in einer Not- oder in einer Alarmsituation. Genau. Und da halt Rot zu haben und Schwarz quasi, also irgendwie so ein Schwarzlicht und Rot.
Genau.
Dann ist halt die ganze Zeit, es ist Alarm, Alarm.
Es ist halt mehr oder weniger komplett dunkel und das rote Licht und die roten Lampen, die an sind, sind so die Notbeleuchtung quasi. Also insofern passte das auch so tatsächlich wieder. Ich hatte halt schon vielleicht am Anfang den Plan, dass man irgendwie noch, keine Ahnung, das Blau der dunklen Wände oder
so. Also ich finde
es
genau super so.
Ja. Und ich kann dir sagen, man merkt nicht, dass es aus der Not kommt, denn ich wusste ja vorher, dass du nicht so gearbeitet hast, wie du es vorhattest, aber ich wusste nicht konkret, was du geändert hast und ich habe das gelesen und dachte so, ja gut, was wollte sie da denn jetzt noch? Also klar, irgendwie könnte man noch detailreicher oder sonst was sein, aber
kann ich das ja gut kaschieren, wenn ich nicht so viel Zeit
habe. Mir war das jetzt nicht klar, dass das nicht das Konzept war.
Dann schneid es doch einfach raus.
Nö.
Ich glaube, aber, ja. Das habt ihr jetzt alle nicht gehört, Gehirnwäsche.
Zum Thema, also ich habe jetzt zwar keine Geschichte beigesteuert, aber was ich prinzipiell schwierig finde, und zwar abgesehen davon, in einem anderen Genre zu erzählen, ist eine Kurzgeschichte zu erzählen. Also dass man überhaupt irgendwie sagt, also Kurzgeschichte im Comic ist ja was anderes als Kurzgeschichte im Roman oder Kurzfilm. Man hat einfach unglaublich wenig Zeit und da etwas erzählen zu wollen mit einem hohen Anspruch, finde ich echt schwierig.
Hm.
Also man kann es dann halt so machen, wie es im Prinzip alle gemacht haben, sich dann einen Moment rauszupicken aus einer eventuell größeren Geschichte. Also bei Mario ist es ja auch eher eine Momentaufnahme aus einem Drama, was eigentlich schon
im Grunde sind es wahrscheinlich nur ein paar Minuten.
Ja, genau.
Ja,
ich finde das schwierig, aber insofern habt ihr da irgendwie alle eine Lösung gefunden.
Aber wie war das für dich, das zu schreiben oder überhaupt diese Idee zu haben? Weil das ist ja schon deine Geschichte. Also ich will da jetzt nicht spoilern, darum bleibe ich einfach dabei, dass es auch das ist ein Moment aus einer längeren Geschichte, das kann man schon so sagen. Und dass du das so ausgewählt hast, war das dir von Anfang an klar?
Also ich habe mir relativ wenig Gedanken auch darum gemacht, wovor gruseln sich andere? Also der Vorteil war ja, dadurch, dass wir ja alle in dasselbe Thema gearbeitet haben, war ich ziemlich sicher, dass wir irgendwie alles mehr oder minder abdecken. Sowohl den brutalen Splatter bis hin zu dem Psycho-Druck-Horror oder sowas und habe einfach das rausgepickt, was mir da in dem Moment irgendwie am spannendsten erschien. Ich wollte halt jetzt nicht so eine klassische Horrorgeschichte erzählen, sondern eben mehr eine Geschichte, die im Kopf stattfindet.
Mhm.
Und nach der Grundidee ging das eigentlich relativ schnell. Ich musste leider ziemlich lange Fakten recherchieren, auch wenn die tatsächlich in der eigentlichen Geschichte gar nicht mehr zum Tragen kommen, weil die da nicht erwähnt werden. Aber
ja.
Ich wollte halt, dass es stimmig ist und dass es funktionieren könnte, so wie es erzählt wird.
Mhm.
Musste mich da mit relativ vielen Leuten auch absprechen, die dann irgendwie für mich im Internet recherchiert haben, was da so möglich ist und mit anderen Leuten gesprochen haben. Aber danach die Grundstory zu haben, war eigentlich relativ schnell gemacht.
Oh, das habe ich komplett vergessen. Ich habe natürlich auch einige Zeit mit Recherchieren verbringen müssen, weil in meinem Comic, so viel kann ich verraten, halt ein futuristisches Setting vorkommt. Und dann habe ich auch irgendwie so meine Science-Fiction-Galerie von Filmen, Büchern und Comics abgeklappert nach irgendwelchen Bildern, die man verwenden kann hier für das Setting. Damit habe ich auch einige Zeit verbracht. Das ist jetzt noch nicht mal in der Zeichen- und Geschichtszeit drin. Guter Hinweis.
Ja gut, haben wir ja wahrscheinlich alle. Also ich nehme an, der Leander, der ja eine Geschichte hat, die halt in einem Flugzeug spielt, das kann man glaube ich verraten, er hat mit Sicherheit auch ziemlich genau geguckt, wie jetzt ein Flugzeug von innen aussieht. Also da gehe ich mal stark von aus. Ansonsten hat er sehr gut improvisiert. Also.
Ja, es gibt immer so die Gefahr, sagt man ja, dass man sich in einer Recherchehölle verliert. Und ich kenne auch einige, nicht nur Zeichner, sondern auch Autoren, die halt wirklich schon Jahre, weiß ich nicht, zum Beispiel die Schweiz der 30er Jahre recherchieren und das ist natürlich echt deprimierend.
Ja.
Und da muss man irgendwann dann auch loslassen können und vielleicht auch sagen können, naja, es muss nicht alles so hyperkorrekt sein, weil darauf kommt es jetzt vielleicht auch nicht unbedingt an.
Genau, irgendein Pingel wird es sowieso geben, genau. Aber den gibt es auch, wenn man noch so gut recherchiert hat.
Genau.
Gab es auch, also gut, da ihr das relativ unabhängig voneinander alles gemacht hat, gab es wahrscheinlich keine größeren Auseinandersetzungen über die Geschichte, aber war es nachher so, als ihr die zusammengeworfen habt, dass ihr das irgendwie total gefeiert habt oder eher so, oh, Mist, wir haben irgendwie, hier fehlt was oder wie war euer...
Ich glaube, wir waren einfach so gestresst. Dass ja, wir glaub, also das zu feiern war keine Zeit, sondern es war tatsächlich so dieses, so jetzt haben wir das zusammengebaut, jetzt alle nochmal drüber gucken, dann muss das zum Drucker. Dann haben wir alle ganz panisch nochmal alle unsere Rechtschreibfehler korrigiert oder gegenseitig korrigiert oder korrigieren lassen.
Es gab höchstens noch, also wir hatten uns dann noch irgendwann recht spät, soweit ich das in Erinnerung habe, Gedanken gemacht, ja was soll denn eigentlich auf das Cover und da gab es glaube ich noch auch mal so, nicht Unstimmigkeiten, also wir streiten uns ja nie, wir haben uns ja alle lieb und so. Genau. Aber da gab es zumindest so verschiedene Meinungen irgendwie. Das Cover ist ja zum Beispiel auch schon was Wichtiges, das soll halt einen halt anspringen und ja, da gab es dann doch verschiedene Ansichten und da gibt es ja halt auch viele Möglichkeiten, also dadurch, dass es einfach verschiedene Geschichten waren, ist es da jetzt schwierig, irgendein Motiv von der Geschichte abzugreifen und abzubilden, weil es ja halt einfach mehrere Geschichten sind. Das fiel dann halt schon mal weg und dann gab es noch andere Ideen, also zum Beispiel auch, dass wir eine detailliertere Szene auf dem Cover abbilden und letztendlich haben wir uns halt dann für das Cover, was es dann jetzt geworden ist mit der alten gruseligen Frau, entschieden. Aber da, wie gesagt, da gab es zumindest Diskussionen.
Insofern war es, glaube ich, ganz gut, dass wir diese Rahmenstory hatten, weil wir konnten dann das Covermotiv eben aus dieser Rahmenstory schöpfen. Aber es stimmt, wir hatten vielleicht dann irgendwann mal gesagt, okay, wir nehmen diese alte Frau aufs Cover, aber dann uns noch nicht so hundertprozentig darüber unterhalten, wie sollte sie denn jetzt dargestellt werden, welcher Stil oder frontal oder was auch immer. Und da waren wir aber dann schon im Zeitstrudel drin.
Aha.
Das war also irgendwie alles schon, oh mein Gott, es muss in der Woche fertig sein. Und insofern war da die Diskutiererei eigentlich auch ziemlich.
Ich weiß, knapp, wir haben am Anfang minimal. Sehr viel diskutiert. Wir haben ja. sehr viel über das Layout, über Seitenzahlen. Auf welcher Seite muss welcher Comic anfangen? Also fängt er immer auf einer rechten Seite an oder auf einer Doppelseite? Und wie füllen wir die Lücken dazwischen? Da gab es sehr lange Diskussionen und auch also viel Uneinigkeit darüber, wer jetzt wo anfängt, bis dann einige gesagt haben: Mir ist sowieso egal, Hauptsache ich bin drin.
Was war das nochmal, diese Diskussion mit: Nein! Eine Geschichte in einem Buch fängt immer auf Seite 2 an, oder? Nee, es kommt.
Ja, das gab es später, hinterher so Diskussionen mit der Seitennummerierung auch.
Okay. Zählt man das Cover mit oder zählt man es nicht?
Im Nachhinein sind das Kleinigkeiten, die einen dann aber irgendwie während des Arbeitsprozesses oder während der Diskussion vor allem echt ein bisschen aufhalten.
Ja. Also, ja gut, mich selbst von der Arbeit abhalten kann ich auch ganz gut. Ich glaube, das kennen viele Leute. Aber ist es tatsächlich so, dass ihr, hättet ihr alle gerne. Gut, ihr habt immer von Zeitdruck gesprochen, am Ende seid ihr wahrscheinlich froh, aber hättet ihr eure Geschichten gerne auf mehr Papier erzählt?
Ja.
Ja.
Ich auf jeden Fall.
Also ich würde sagen auch prinzipiell mal
eine
ja.
Geschichte erzählt.
Ja, genau. Ich hätte gern überhaupt, also insofern auch mehr.
Ja, genau. 0 plus 1 ist auch genau. mehr als
One-Pager mache ich das nächste Mal.
Wie wir schon, wie du schon sagtest, wir sprachen ja schon von Zeitdruck, also auf jeden Fall. Und ich denke auch Kurzgeschichten oder Kurzgeschichten tut es nicht weh, wenn man die auf ein bisschen mehr Umfang erzählt. Man hat ja verschiedene Möglichkeiten zu erzählen. Also auch eine kurze Momentaufnahme kann man auf, kann man nicht nur auf 5 Seiten erzählen, sondern auch auf 50. Also ich hätte mir gerne mehr Zeit gelassen, um die Spannung noch mehr wachsen zu lassen.
Ja.
Das, was ich gemacht habe, war halt wirklich in der Zeit schon das Maximum des Maximumsten.
Überhaupt. Ja, das Maximumsten. Ich habe gerade nochmal so überschlagen. Also ihr habt ungefähr 10 Seiten pro Geschichte, ne? Über den Daumen so war das.
Über den Daumen, ja.
Ja, okay.
Es hat natürlich auch jeder eine andere Technik. Also der eine braucht für eine Seite ein bisschen länger, der andere braucht nicht so lange. Und ich denke, das gleicht sich so vom Arbeitsvolumen ungefähr aus.
Und was war der begrenzende Faktor? War das Geld im Druck oder war das Zeit? Oder
das eigentlich gar nicht so sehr. Ich glaube eher die Zeit.
Es gab auch ganz am Anfang hatten wir mal eine Vorgabe über die Gesamtseitenzahl.
Ja.
Und also so, die wir ungefähr erreichen wollten. Irgendwann haben wir aber gemerkt, so, also David ist ja abgesprungen, dadurch blieben natürlich auf einmal 10 Seiten übrig.
Mhm.
Und dann haben wir einfach gesagt, macht so viele, wie ihr wollt oder so viele, wie ihr zeitlich halt einfach unterkriegt. Und dann waren alle Dämme gebrochen und kein Zurückhalten mehr.
Wie viel hatte eigentlich der Marvin gezeichnet?
16
jetzt?
Hat er gezeichnet.
Ja, der hat uns alle,
also mich sehr schlecht aussehen lassen.
Ja. Aber darüber sprecht ihr ja öfter oder schreibt ihr bei Twitter oder sowas. Der scheint wirklich unfassbar schnell zu sein, oder?
Das ist er, ja.
Ich bin eh der langsamste Zeichner, der hier auf der Erde rumkreucht. Von daher, alles ist schneller als ich. Ich sehe das ziemlich gelassen.
Man könnte irgendwie so.
Jeder ist schneller als ich.
Wenn du dich da schlecht fühlst, dann guck mir mal dabei und nimm dir eine Tasse Kaffee dazu. Guck mir mal dabei zu, wie ich einen dieser kleinen Hasen, die ja eigentlich nur aus 5 Strichen bestehen, zeichne.
Oh, die sind so süß. Die kennt ihr, glaube ich, gar nicht. Die musst du mal zeigen. Jetzt musst du sie veröffentlichen, jetzt haben es die ganzen Hörer gehört.
Willst du mitmachen bei der nächsten Anthologie, die nur aus Hasen besteht?
Nur Hasen.
Nur Hasen.
Das nächste Thema ist Hasen.
Ich kann nicht öffentlich sagen, warum ich diese Hasen gezeichnet habe, weil dann steigt der Druck, dass ich mit etwas fertig werde. Aber,
ja, genau, deswegen noch ein Grund.
Ah, aber
eine Hasenanthologie.
Aber wird es eine Fortsetzung geben? Weil es war gerade, es klang ein bisschen so.
Da sollte der Mario was zu sagen.
Mario.
Der Mario hat da doch inzwischen wieder die Fäden in der Hand.
Ich habe da schon wieder die Fäden in der Hand.
Ist schon wieder so eine E-Mail im Spam-Ordner, die ich nicht zuordnen kann.
Ja, such die mal. Vielleicht checkst du auch einfach gelegentlich mal deinen Spam-Ordner.
Ja, ganz selbst.
Nein, es ist tatsächlich so, das hat uns viel Spaß gemacht. Das,
ja.
Hinterher, wir waren zwar alle irgendwie total geschlaucht und durch und haben uns vorgenommen, so was machen wir nie wieder auf diese Weise, sondern jetzt anders.
Besser organisiert.
Besser organisiert, genau. Das wird natürlich nichts werden, aber das ist zumindest der Vorsatz.
Und, vielleicht anders schlecht organisiert.
Ja, genau.
Genau. Also anders.
Völlig anders neue Formen des schlecht organisiert Seins werden wir entdecken.
Band 2 von anders. Anders schlecht organisiert.
Anders schlecht organisiert.
Genau. Völlig anders.
Ja. Total anders. Ja, ja, aber sowas haben wir auch nachgedacht. Neue Titel oder
die
so.
Gags
oder Titelvarianten.
Ja, stimmt.
Ziemlich schnell.
Da kann ich niemandem von euch das Wasser reichen.
Also
da
bin es gibt noch keinen konkreten Plan. Also es gibt einen Plan, dass wir das auf jeden Fall nochmal machen wollen.
Schön.
Vielleicht auch irgendwie jetzt im Laufe des Jahres. Jetzt sind wir ja wieder ungefähr auch zeitlich an derselben Stelle, wo wir letztes Jahr waren.
Mhm.
Und wenn wir diesmal nicht 2-3 Monate einfach mal Pause machen, dann kriegen wir es vielleicht auch rechtzeitig hin.
Also
die ersten Gespräche machen wir irgendwie in den nächsten Wochen, sage ich.
Die ersten Verhandlungen.
Genau, darüber, was das Thema sein wird oder
also,
ob wir nochmal Horror machen oder vielleicht was anderes.
Genau. Liebe Hörerin, nagelt sie drauf fest.
Ich kann zumindest auch nur sagen, dass ich auf jeden Fall auch immer noch Lust auf das Thema von anders, also auf Horror habe und es jetzt nicht so ist, dass ich jetzt das Thema Horror für mich abgeschlossen habe und jetzt habe ich ja was dazu gezeichnet, jetzt reicht's auch, sondern ich hätte da persönlich immer noch Lust drauf und wie ich eben schon sagte, man hat so ein Kosmos von Möglichkeiten beim Thema Horror und da können wir noch viele Fortsetzungen von anders schreiben, bis jeder die abgedeckt hat.
Auf mir rattern gerade so viele von diesen ganzen Witzen durch den Kopf, die ihr gemacht habt.
Ganz anders.
Wir haben sie alle schon gemacht.
Wie viele Thomas-Anders-Witze waren dabei? Es geht um Horror.
Nee, also von den Thomas-Anders-Witze hatten wir auch. Die nächste Anthologie wird dann bohlenmäßig und so weiter. Alles schon gehabt.
Ich hatte mal einen Lehrer, der sagte immer, ein schöner Junge ist anders, weil anders ja ein norwegischer Jungenname ist. Ja, anders ist ein schöner Junge ist anders. Haha.
Ach, die Karlohe.
Gut, schließen wir dieses Kapitel damit.
Ja, man muss ganz fest zuschließen.
Für immer.
Und jetzt ist das fertig. Seid ihr jetzt zufrieden? Also wenn ihr es fortsetzen wollt, scheint ihr nicht völlig
niedergeschlagen zu sein. Ich glaube, das beantworte ich, weil ich bin die Einzige, die es so ein bisschen, außer wenn sie das Cover ansieht, neutral beurteilen kann. Weil jeder sieht nämlich seine eigene Geschichte und denkt dann so,
Scheiße, ach, das habe ich denn alles. Da
ja, genau. Man kennt sich ja. Das will ich gar nicht mehr hören. Das ist eigentlich ausgeschlossen, dass das mal nicht vorkommt. Mhm. Und ich finde es super. Also ich finde wirklich, dass es toll ist, dass da so viele verschiedene Geschichten, nicht nur halt Stile, sondern eben auch Arten von Horror drin vorkommen. Und ich glaube, dass da wirklich einfach, wenn man noch ein bisschen, wenn man tatsächlich noch eine zweite Anthologie mit dem Thema Horror machen würde, würde wieder was bei rauskommen. Und sei es irgendwie ein anderes Genre. Ich glaube, jeder hat da einfach so einen Bock drauf gehabt, einfach mal was anderes zu erzählen, dass ich echt finde, das merkt man dem Ding halt an. Also es steckt halt eine unglaubliche...
Das hat sie schön gesagt.
Ne? Ja.
Ja. Also ich finde das toll, dass wir das irgendwie gebacken bekommen haben und eine Zeit lang, wie Themelchen auch meinte, war es ja auch so, dass ich dachte so, ach ja, da war ja noch die Anthologie und das war so ein bisschen eingeschlafen für ein paar Wochen und insofern ist es umso toller, wenn man das halt vor einem liegen sieht und wenn man auch miterlebt, wie diese 10 Kartons dann unten bei einem im Kellerraum auf einmal alles überfluten.
Ich muss sagen, das war auch für mich persönlich am Schluss so die treibende Kraft, wo ich dann wirklich nur noch sehr wenig Zeit hatte und kurz am Überlegen war, soll ich jetzt aussteigen oder soll ich doch nochmal mitmachen? Und dann habe ich die ganze Zeit gedacht, aber dann liegt irgendwann was Gedrucktes vor dir in nicht allzu langer Zeit und dann hast du irgendwas Cooles und kannst drin blättern und denk doch daran. Dann habe ich daran gedacht und mehrere Nächte durchgemacht und so hat es dann auch tatsächlich geklappt. Also da bin ich schon irgendwie auch stolz, wenn ich das jetzt so vor mir liegen sehe, zum Zeichenstil hatte ich ja gerade schon was gesagt, von wegen, dass ich da etwas traurig bin, dass ich unter Zeitdruck stand. Aber ich bin auf jeden Fall zufrieden mit dem Ergebnis. Der Druck ist gut geworden. Dass man sich ein paar Sachen fürs nächste Mal vornimmt, also nicht nur von der Organisation her, sondern eben auch zum Beispiel von der persönlichen Geschichte aus, heißt ja nicht, dass man jetzt komplett unzufrieden ist. Also ich finde, wir haben das sehr gut gemacht.
Yay. Applaus, Applaus, Applaus.
Und die 10 Kartons mit Druckutensilien, wie heißt das? Erzeugnissen.
Erzeugnisse.
So heißt das. Habt ihr euch für Papier entschieden, weil anders als das, was ihr sonst macht? Oder was war der Grund?
Ich glaube, das hat Themelchen gerade gesagt. Ja. Es ist einfach okay. Total super, was in der Hand zu haben und...
Also Webcomics sind schon eine tolle Sache, so ist jetzt nicht. Und ich glaube auch keiner von uns wollte jetzt irgendwie nur was Gedrucktes, um von Webcomics wegzukommen oder so. Aber es ist halt schon anders, als wenn man das nur in Anführungszeichen im Web sieht, sondern wenn man es in der Hand halten kann, rumzeigen kann, wenn man sieht, wie sich im Papier das Licht spiegelt und ach, es ist so toll.
Ich bin ja auch ein Freund von gedruckten Comics.
Ich denke auch persönlich, das wird nicht so abreißen. Also es gibt ja auch viele Webcomics, die eben trotzdem als Printausgabe veröffentlicht werden und dann auch gekauft werden. Also irgendwie scheint der Bedarf schon da zu sein, das nicht nur immer nur im Web und kostenlos zu lesen, sondern auch da ruhig mal Geld zu investieren, aber dafür irgendwas Bleibendes zu haben und auch was man im Regal stehen hat und rausnehmen kann. Das wird
einem was einem gehört.
Daraus könnte man echt einen eigenen Podcast machen, eine ganz eigene Sendung zu dem Thema alleine, wie das hier mit Druckerzeugnissen, Webcomics und Printcomics ist und so. Aber ich denke, das wird immer seinen Charme behalten und für uns auch, obwohl wir Webcomics machen.
Gibt es anders auch als digitale Ausgabe irgendwo?
Noch nicht. Wir hatten tatsächlich auf der Comic Action mal mit jemandem geredet und über das Angebot nachgedacht, aber wir haben uns da noch nicht wirklich klar bei einer Nachbesprechung zu geäußert.
Mhm. Also es ist ja eine PDF-Version, theoretisch zumindest in Planung. Also es gibt ja ein PDF natürlich von der Druckdatei einfach. Und es ist in Planung, die vielleicht über Quimby auch als digitale Version sozusagen rauszugeben. Ja. Das ist aber noch nicht so spruchreif, dass wir sagen können, das machen wir nächste Woche ab Dezember auch digital.
Aber könnten
digital.
Wir eigentlich sagen? Also ich meine, wir könnten
also wir würden es auf jeden Fall machen und es ist in Planung. Es hängt halt jetzt auch viel von technischen Dingen ab. Ne? Ja. Wie macht man jetzt ein PDF downloadbar und die Leute, dass sie dafür bezahlen können? Und so weiter.
Genau.
Und so weiter.
Wie macht ihr das, dass ihr die PDF-Dateien signiert?
Digitale Unterschriften gibt es doch, glaube ich, auch digitale Signaturen.
Genau. Mit einem Pony reingezeichnet,
Pony,
digital.
Elefant oder Pilz?
Pilz, Pony, Elefant.
Genau, aber man kann es bei Quimby bestellen, auch bei so vielen Schöpfern noch signiert oder wie läuft das dann?
Ich glaube, der Jörg hatte ein bestimmtes Kontingent uns in Essen dann unter die Nase gedrückt, sodass jeder, wo er uns doch schon mal alle hatte, jeder von uns was signiert hat. Also ich glaube, er hat noch ein paar signiert. Oder waren das vorbestellt?
Ich weiß, dass er.
Es waren sowohl vorbestellte als auch so, wenn da noch irgendwelche kommen, die bestellen, dass die dann auch schon was Signiertes haben.
Steht auf jeden Fall bei Quimby in dem Artikel selbst drin, ob es signiert ist oder nicht.
Man kann die ja auch noch nachträglich signieren lassen, indem man irgendwie sich die Zeichner dann irgendwann mal, wenn sie wieder auf einer Messe rumlaufen, grabbelt und hey, ich habe das gekauft, signier es mir gefälligst.
You gotta catch them all, wie Pokémon.
Sie sind ja auch ein bisschen wie Pokémon.
Den Eindruck hatte ich auf der Messe tatsächlich auch so. Oh, den hast du schon, den noch nicht, ja. Sammelt sie alle.
Ja, war ein lustiger Effekt, das stimmt tatsächlich. Also, dass sie mit dem einen Buch dann von Zeichner zu Zeichner gerannt sind und gesagt haben, hier, dein Unterschrift fehlt mir noch, deine Signatur.
Habt ihr genug weiße Seiten da drin? Für euch alle? Oder müsst ihr
Wir haben das in eine geteilt, brüderlich. Ja.
Ich glaube immer alle auf dem Einband oder.
Naja, auf der weißen Doppelseite vorne.
Genau.
Also, kaufen. Das ist, glaube ich, das mein Beitrag. Kauf das.
Dein Beitrag ist, dass du uns hier einlädst. Insofern.
Kauf das und lest aber auch die Webcomics, weil die werden hoffentlich auch weitergeführt. Jetzt habt ihr ja einen Ausflug erstmal gemacht. Muss ein Jahr halten.
Zurück zum Alltag.
Und
zwei Comics die Woche.
Genau.
Es fehlt einer.
Lest, flattert, kommentiert und spread the word.
No. Ansonsten Anders hat auch toll. Eine Facebook-Seite, so ist es nicht. Also man kann also auch Anders auf Facebook folgen, wo wir vielleicht, wenn wir denn dazu kommen, dann auch vielleicht mal Teile für den nächsten schon so ein bisschen anteasern können oder so. Oder zumindest mal auf dem Laufenden halten, was mit dem Projekt passiert. Oder wo wir als Zeichner dann auch irgendwie mal zusammen anzutreffen sind.
Ich möchte sagen, da kann man exklusive Vorab-Informationen erhalten. Also folgt diesem Facebook-Account.
Kaufe.
Ja, Folge.
Überhaupt, wie immer, wird es alle Links zu Zeug, das wir hier erwähnen, in den Shownotes geben. Da könnt ihr euch dann durchklicken. Und natürlich auch zu den anderen Zeichnerinnen und so. Vielen Dank jedenfalls schon mal dafür. Aber mit Horror geht's auch gleich weiter. Und zwar besonders die Sarah, weiß ich, liest sich gerne abends mit japanischem Horror in den Nichtschlaf.
In den unruhigen Schlaf.
Ja, tatsächlich ist das so.
Und hat uns Empfehlungen mitgebracht.
Ja, aus irgendeinem Grund, ich glaube, es waren tatsächlich Leser, die bei mir auf der Seite mir Tipps gegeben haben für Mangas. Habe ich dann ganz viele Mangas entdeckt, obwohl ich halt wirklich erst echt spät damit angefangen habe. Und zwei Serien habe ich halt mitgebracht, die ich jetzt hier ein bisschen näher kenne. Und die eine ist I Am Hero.
Hatten wir auch schon ein paar Mal.
Genau.
Ist immer noch super.
Ja, ich glaube, die hattest du mit Max auch mal kurz besprochen,
oder? Also ich lese sie auf jeden Fall und ist immer noch gruselig. Nee, mit Christian Möller, wir haben die besprochen.
Ach so, jetzt erinnere ich mich.
Genau, aber die kann man trotzdem hier nochmal erwähnen.
Genau. Also I Am Hero, das sind inzwischen, glaube ich, 6 Bände, die bei Carlsen herausgegeben wurden, ist von Kengo Hanazawa und erzählt die Geschichte des jungen Protagonisten japanischen Ursprungs, Hideo, der als Mangaka arbeitet, also dieser Teil ist sehr autobiografisch, als plötzlich die Zombie-Apokalypse beginnt. Und das bedeutet, dass er als eigentlich Anti-Held und nicht sehr zum Überleben tauglicher Mangaka plötzlich sich darum kümmern muss, dass alle möglichen Wesen hinter ihm her sind und ihn beißen wollen.
Wie das so ist bei Zombie-Apokalypsen, ne? Wir kennen das alle.
Genau.
Aber untypisch für Zombie-Apokalypsen ist, finde ich, dass das alles sehr langsam passiert und sehr ausführlich. Also es ist
total. Also der erste Band, nun steht da jetzt auch auf dem Klappentext, dass es mit der Zombie-Apokalypse zusammenhängt. Aber im ersten Band ist eigentlich bis die letzten 5 Seiten oder sowas nicht wirklich viel davon zu lesen. Und es fängt eigentlich eher damit an, dass der Alltag eines Mangakas beschrieben wird. Und das ist wie in ganz vielen anderen Mangas auch für mich aus europäischer Sicht komplett neurotisch. Also irgendwie hocken die da alle in ihrem Sweatshop, müssen für mich unfassbar viele Seiten pro Tag rausgeben, schlafen nicht, essen irgendwie nur wenig und haben alle irgendwie komische, übersexualisierte Vorstellungen von Frauen. Also selbst die Nachrichtensprecherin finden sie irgendwie geil und selber haben sie nur ganz komische Verhältnisse zu ihren Freundinnen. Und eigentlich ist das erstmal das Bedrückende, dass du dann so einen Haufen Neurotikern zusiehst, wie sie dann halt ihren ja, Workaholismus ausleben oder halt eben diese komische Sweatshop-Atmosphäre. Und es ist alles auch sehr eng, durch natürlich den sehr geringen Platz, den die da alle zur Verfügung haben, sowohl im Wohnraum als auch im Arbeitsplatz. Und das allein ist alles schon so bedrückend und neurotisch und irgendwie der Hideo selber ist auch nicht wirklich sympathisch. Also er und sein Kumpel, wenn die dann, oder die anderen Mangaka, die ziehen echt auch seltsam immer über Frauen her, wenn sie dann weggehen und besaufen sich. Und man denkt halt, ach, was sind das denn irgendwie alles für Spacken? Und dann, ja, dann geht der erste Band so langsam zu Ende und dann fängt's an. Und dann fängt's an, so richtig, richtig widerwärtig zu werden. Es kommen ja die ersten, also ich möchte jetzt natürlich nicht spoilen, aber man sieht dann auch wirklich direkt, oh, demjenigen geht's nicht gut. Ich glaube, das ist ein Zombie und da sollte man vielleicht doch eher Abstand halten.
Das ist übrigens auch der Punkt, der mich sehr daran gefreut hat, dass du die nochmal hier eingebracht hast. Weil mir das, ich habe das zwar von Anfang an empfohlen und inzwischen möchte ich es gerne nochmal ein bisschen einschränken. Das ist wirklich super fies. Also es ist zum Teil an meiner totalen Schmerzgrenze. Ja. Ich habe mir mehrfach so ein Ding morgens früh mit in den Zug zur Arbeit genommen und konnte das nicht lesen, weil das einfach zu krass ist.
Ja, ich glaube, es ist tatsächlich auch dieses unglaubliche Handwerk. Also es ist zeichnerisch super detailliert und dann natürlich auch, also wenn ich jetzt hier dieses Panel sehe, das ist irgendwie so eine, wie nennt man das nochmal, Verkürzung, eine extreme Verkürzung mit also
einer Fischaugenperspektive.
Genau, mit einer Fischaugenperspektive, in dem halt also der Zombie direkt auf den Leser zukommt und quasi, wenn man umblättert, kann man sich das so vorstellen, dass der Zombie auf einmal im Close-up noch viel näher ist am Leser. Das ist sowohl vom Pacing, also vom Leserhythmus her, als auch von der Grausamkeit der Figuren so brillant gemacht, dass es einem wirklich
schonungslos ist.
Ja, schonungslos, plakativ schonungslos, dass auch ich dachte, ob das jetzt so eine gute Idee war, das vor dem Schlafengehen zu lesen.
Und würdest du sagen, ist das typisch für Japan-Horror oder ist das eine Eigenschaft von dem Manga?
Mit Sicherheit ist das auch eine Eigenschaft von dem Manga, aber ich bin noch kein Experte, das möchte ich auf keinen Fall irgendwie hier den Eindruck erwecken. Ich habe bis jetzt Homunculus gelesen und The Spiral und I Am Hero. Und ich habe schon den Eindruck, dass dieses sehr langsame Pacing und dass es sich so hinzieht und klaustrophobisch ist, dass sich das so ein bisschen durchzieht. Mhm. Plus, dass die Hauptfiguren eigentlich sich immer seltsam verhalten. Also es sind irgendwie Neurotiker oder Figuren, wo man sich immer fragt, warum ist derjenige so? Also irgendwie sind es seltsame Figuren, die nicht wirklich heldenhaft sich bewegen, sondern seltsam handeln, unlogisch handeln in irgendeiner Art und Weise.
Ja.
Vielleicht ist das auch so ein Kulturverständnis, was mir dann halt fehlt und ich halt bestimmte Sachen nicht so ganz gut einordnen kann, so Verhaltensweisen, wie zum Beispiel, dass sie halt die ganze Zeit diese Mangaka über Frauen ablästern, also wirklich in der pubertären Art und Weise, es braucht halt nur die Nachrichtensprecherin auftauchen und die eigentlich, das ist ja das Ironische, die Nachrichtensprecherin wird natürlich los, dass es eine Zombie-Apokalypse gibt und dass eigentlich ganz viele seltsame Dinge in der Stadt passieren, vor der jeder
Angst haben sollte und alles, was diese Mangaka mitbekommen und diskutieren, ist halt irgendwie die Bluse und was man der Nachrichtensprecherin und was man darunter sehen kann. Und das sind halt so Details. Die Protagonisten selber, finde ich, reihen sich immer ein in dieser Art Horror.
Ja.
Also ich hatte mit I'm Hero jetzt auch nur kurze Erfahrung. Ich habe irgendwie auch nur den so anderthalb Bände gelesen und musste dann so aus Zeitgründen leider aufhören, bis auf Weiteres. Möchte aber gerne wieder einsteigen. Ich glaube, so was ich bisher von dem japanischen Horror mitkriege oder von manchem japanischen Horror ist, dass es so ein gängiges Stilmittel ist, dass man lange gar nichts erzählt oder nur ganz, 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 ganz langsam, ganz, ganz wenig und dann unvermittelt in irgendeinen Horror einsteigt. Also oder nicht nur einsteigt, sondern den Leser so richtig in den Horror reinschmeißt, nachdem jetzt irgendwie lange Zeit gar nichts lief. Zum Beispiel gibt es so eine Webseite, die irgendwann mal auch durchs Internet geisterte und wahrscheinlich immer noch geistert, wo so ein Comic war, also ein Webcomic eigentlich. Und den konnte man dann so runterscrollen. Das war dann erstmal die Geschichte von einem Mädchen, was irgendwie so quasi einen inneren Monolog hält über die Schule. Es geht dann halt einfach die Straße entlang und nochmal die Straße entlang und immer so weiter. Man scrollt immer weiter runter und denkt, oh mein Gott, ja, ganz niedlich. Aber warum teilen das jetzt alle? Und warum soll das so furchtbar sein? Und dann erscheint tatsächlich irgendwann, aber erst wenn man ein Stück runter gescrollt ist, so ein Wackelgif mit tatsächlich auch so einer gruseligen, verzerrten Maske. Also die Hörer könnten das jetzt nicht sehen, aber auch in I Am Hero sind solche Bilder von so verzerrten Mensch-Zombies und plötzlich kommt da halt auch unvermittelt irgendwie so eine Person und die bewegt sich dann auch noch und wenn man den Sound auch noch anhat, dann spielt dieses Wackelgif auch noch Sound ab und das war tatsächlich so mein erstes und einziges Horror-Rechner-Erlebnis, wo ich so vom Rechner so, Hilfe, und musste erst mal in die Küche und irgendwie was Beruhigendes trinken und
Glas.
Und das besonders fiese ist, wenn man dann noch weiter runter scrollt, dann kommt erstmal wieder nur Ruhe und dann kommt noch so eine Szene. Das ist wirklich fiese, wenn du schon denkst, du kennst es und es ist jetzt vorbei und du erschreckst dich nochmal.
Weil es ist ja eigentlich super interessant, wenn man überlegt, wie funktioniert eigentlich Horror im Comic? Weil im Film ist es ja ein relativ simultanes Medium. Das heißt, du kannst nicht wirklich den Rhythmus bestimmen selber. Die Szenen folgen aufeinander, sind getimed. Aber beim Lesen kannst du ja selber blättern und du kannst ja auch selber Zeit nehmen, wie lang du das liest. Und nichtsdestotrotz funktioniert das eben auch für mich halt im japanischen Horror am besten, durch eben diese Stilmittel wie diesem sehr, sehr langgezogenen Hineintauchen sehr gut, weil es schafft eben durch diese Länge, dieses sich Zeit nehmen, einen reinzusaugen. Und man kommt dann halt erstmal, man wird in diese Welt aufgesogen und lernt vielleicht den Protagonisten kennen oder die Stadt, in der das spielt und dann erst dieses scheinbar ruhige, diese ruhige Fassade zu sprengen, das gelingt halt anscheinend durch ein anderes Stilmittel als im Film, aber es
genau,
gelingt.
Genau, im Film wäre es ja dann typisch, nach der Ruhe auf einmal mal so eine fiese Szene kurz aufflackern zu lassen für
oder
so eine halbe Sekunde.
Es kommt erst die Fake-Szene, dass du dann jemanden hast, der guckt, wäscht sich die Hände, ist vom Spiegel und du weißt ganz genau, wenn er jetzt in den Spiegel guckt, dann sieht er sein Spiegelbild, das ist nichts. Aber dann dreht er sich um und dann bam!
Genau, und das ist aber dann immer nur so ein kurzes Bam und wieder weg und man hat kurz diesen Nervenkitzel. Und da ist eben gerade I Am A Hero wirklich brutal, ne? Weil man schlägt so eine Doppelseite auf und kreischt und kann gar nicht so schnell weiterblättern, dass der selbe Effekt wie im Film auftreten würde.
Also
und
wenn ihr es lest, ihr müsst ganz, ganz, ganz langsam umblättern, genau. So ganz vorsichtig um die Ecke gucken.
Und irgendwann kann man sich wieder bewegen, blättert um und wieder weil die Szene nicht vorbei ist, sondern immer noch brutal und weitergeht und es näher kommt.
Ja, gerade auch, ich glaube, im zweiten Band fängt das auch wirklich an, dass die Zombies in dieses Manga-Studio auch existieren. Und es ist halt eh schon vorher sehr, sehr eng. Die sind da auf sehr viel, genauso später auch eine Sequenz in der U-Bahn. Also es ist überall, auch wenn man so ein Image von Tokio im Kopf hat, es ist überall eng, überall viel Menschen. Wo willst du keine Zombie-Apokalypse? Da, wo viele Menschen sind.
In der U-Bahn von Tokio.
Genau, in der U-Bahn von Tokio. Und
man hat, also es ist schwierig, halt eine Kampfsequenz darzustellen in einem engen Raum. Und das passiert da eben auch sehr, sehr erfolgreich durch diese Extremperspektiven und Verzerrungen. Und es packt dich wirklich auch durch dieses klaustrophobische Gefühl.
Man muss halt auch sagen, dass Comics es anders schaffen müssen, Horror zu erzeugen, als jetzt eben zum Beispiel Filme oder noch irgendwie vielleicht ganz was anderes. Bücher, Hörspielkassetten. Natürlich haben Filme und Hörspiele durch die Musik schon mal einen entscheidenden Vorteil, dass sie irgendwie dadurch so ein bisschen die Stimmung steuern können, dessen so, was der Leser jetzt gerade empfindet. Also so über das generelle Thema, wie können eigentlich Comics oder Bücher, also irgendwas, wo man selber das Lesetempo bestimmt und auch zum Beispiel nichts hört, also nur begrenzte Reize angesprochen werden, wie kann man eigentlich damit Horror erzeugen? Und ja gut, sowas wie I Am Hero zeigt dann zum Beispiel, dass die Bilder dann wiederum das Erschlagene sein können. Eine andere Methode ist natürlich auch der Text, dass der Text irgendwie was was enthält, was dann den Horror nur im Kopf erzeugt. Mhm. Dann muss man sich auch als Leser fragen, auf was für eine Art von Horror stehe ich jetzt eigentlich? Also ich zum Beispiel, ich finde I Am Hero gut, auch wenn ich noch nicht so viel davon gelesen habe, aber es ist nicht so das, was ich persönlich an Horror bevorzuge, muss ich sagen. Da leiste ich Geschichten, teilweise auch eben nur in Büchern, die so einen psychischen Druck erzeugen, irgendwie den Vorzug.
Ja. Was hast du denn noch mitgebracht, Sarah?
Ja, vielleicht ist das tatsächlich eine gute Überleitung, weil der nächste Comic, den ich gerade lese, heißt Uzumaki, Spiral into Horror. Und er erscheint jetzt zum ersten Mal, glaube ich, bei Carlsen, obwohl der schon etwas älter ist. Und ja, ein weiterer Horror-Manga, der ein wirklich erstmal absurdes Thema hat. Also es geht um eine Stadt und in Japan. Und diese Stadt, diese Kleinstadt, ist mit ihr passiert etwas Seltsames, denn ein Einwohner nach dem anderen wird besessen von Spiralen. Und da kann man sich jetzt natürlich erstmal nicht so viel drunter vorstellen. Und diese Prämisse war für mich halt schon so seltsam genug, dass ich dachte so, okay, das muss ich haben. Und was man sich darunter vorstellen kann, ist, dass tatsächlich auch wieder erstmal eine sehr ruhige Geschichte erzählt wird, die in den Wahnsinn abdriftet. Also es fängt an mit einer Schülerin, die einen Schulkollegen hat und der Vater ist besessen von Spiralen. Was heißt, er sieht überall das Spiralmuster. Das Problem ist, weil das kommt in der Natur relativ häufig vor. Das heißt, er sieht das in Schneckenhäusern. Er sieht das aber auch im Wasserstrudel. Er sieht das, wenn er seine Nudeln isst und die dreht in seinem Teller. Und diese Spiralen, das ist natürlich sehr absurd. Und man denkt sich erstmal, wo führt das denn hin? Wo kann denn so ein absurdes Setting irgendwie hinführen? Und also ich versuche jetzt nur was Minimales zu spoilen. Und irgendwann ist es auch so, dass diese Spiralen tatsächlich diese Einwohner der Stadt wirklich besessen, also die Macht ergreifen. Und bei diesem einem Vater äußert sich das so, dass er anfängt, seine Augen in unterschiedliche Richtungen jeweils zu drehen, sodass die halt alle sich in der Spiralrichtung drehen. Das ist das Erste, wo man merkt, okay, hier, das wird jetzt dann, jetzt wird's unrealistisch. das glaube ich jetzt nicht mehr. Also das mit der Schnecke, die da vorbeikam, das habe ich noch geglaubt, aber hier, ja, das geht dann halt insofern so weiter, dass, wie mache ich das jetzt, ohne zu spoilen?
Also, ich glaube, ein ganz kleiner Spoiler ist
okay,
erlaubt.
Okay, also ne? Körper verformen sich zum Beispiel in Spiralformen, und werden irgendwie in Gefäße gepresst. Spiralwolken bilden sich am Himmel. Menschen, die denken, sie hätten eine Spirale im Gehirn, wie zum Beispiel den Gehörgang, werden wahnsinnig, weil sie es nicht ertragen, dass sie das nun wissen, dass es eine Spirale auch im Körper gibt. Mhm. Und das artet halt aus, bis alles, was irgendwie zu Spiralen werden kann, ist auf einmal gefährlich. Und dazwischen, also der rote Faden ist so ein bisschen eine Schülerin, die dieses Dorfes und sie beobachtet das halt anhand von verschiedenen Einwohnern und das ist so ein bisschen episodisch erzählt. Das heißt, es gibt mehrere Anekdoten mit Spiralen,
trifft es einmal irgendwie den Vater ihres Mitschülers, so ist es halt eben ein Liebespaar an der Schule und am Ende trifft es sie auch selber, dass diese Spiralen auch physisch dann eingreifen. Ja, und auch hier ist es wieder extrem ekelhafte Bilder. Also man muss schon sagen, es ist sehr explizit und da steht auch sowohl wie bei I Am Hero auch empfohlen ab 16. Also es wird sehr fleischig und es wird sehr blutig und Body-Horror kann man auch sagen. Mhm. Aber es gibt halt auch immer so eine psychische, subtile Komponente, denn die Einwohner, die von diesen Spiralen besessen werden das nicht ohne Grund. Also es spiegelt schon immer eine Facette ihrer Neurosen wieder oder ihrer psychischen Eigenheiten. Insofern kann man halt jetzt wieder sagen, ist die Spirale ein Spiegelbild der Seele und so weiter. Da kann man sich bestimmt tot interpretieren, aber es macht am Ende halt doch alles Sinn. Und dazwischen gibt's halt jede Menge sehr, sehr fiese Bilder, wo man eben auch umblättert und auf einmal denkt, das war's dann wieder mit dem Schlaf für heute Nacht. Man bekommt schon was zu sehen, aber es hat gleichzeitig eben auch so eine unangenehme psychische Komponente.
Will ich das lesen oder kriege ich dann den totalen Koller?
Tja, kommt drauf an. Also es ist so explizit wie I Am Hero, aber I Am Hero ist wenigstens manchmal noch, also lustig kann man ja auch nicht wirklich sagen.
Auch manchmal schon ein bisschen.
Ja, also dadurch, dass der manchmal so ein bisschen ungeschickt ist und so neurotisch, ist es vielleicht auch in irgendeiner Art und Weise lustig, aber Spiral, da wüsste ich jetzt nicht, warum ich mit dem Mundwinkel nach oben zucken sollte.
Okay.
Also das ist nur verstörend. Verstörend ist tatsächlich das Adjektiv, was ich...
Schön.
Hört sich gut an.
Würdest du sowas lesen, Mario? Du bist so still geworden die ganze Zeit.
Ich habe ja tatsächlich in meinem ganzen Leben unglaublich wenige Mangas gelesen. Also die ersten 30 Dragon Ball habe ich, glaube ich, gelesen damals, als sie rauskamen. Ich habe Iron Hero... damals im Internet gelesen. Mhm. Weiß nicht, wo das war, auf irgendeiner Seite, Animax oder so vielleicht.
Stimmt, irgendwo eine Leseprobe. Ahnung.
Genau, so, da gab es so eine Leseprobe von den ersten 2 oder 3 Bänden, die habe ich da gelesen. Und ich finde das höchst verstörend.
Ja.
Ich glaube, dass mir die Geschwindigkeit zu langsam ist, tatsächlich. Sondern ja. Ich mag zügig erzählte Geschichten und Mangas, zumindest nach der Erfahrung, die ich habe, erzählen sehr, sehr langsam. Es ist halt einfach so, die nehmen sich halt Zeit für alles, auch für die expliziten Ekelszenen. Und ich mag eigentlich Geschichten, die so ein bisschen Geschwindigkeit haben, tatsächlich. Mhm. Also deswegen wäre es wahrscheinlich einfach nicht meins. Also weniger eine stilistische Frage, wobei ich halt den Gore-Faktor eher spannend finde als abschreckend, wäre es wahrscheinlich nichts für mich, glaube ich.
Ja, also ich müsste das, glaube ich, nacheinander lesen irgendwann.
Ja, also es gab auch schon so ein paar, paar Abende, wo ich dann halt auch so ein Pile of Shame an Comics hatte und zufälligerweise war das eben so, dass Uzumaki und I Am Hero so ähnlich nah im Stapel beieinander waren, dass ich die nacheinander gelesen habe und dann dachte ich auch, ach, jetzt reicht's irgendwie mal. Jetzt möchte ich auch mal wieder irgendwie was Fröhliches oder nichts Verstörendes. Und ja, genau das, was Mario halt eben sagt, dass ihm das halt, für ihn das vielleicht halt nichts ist mit dem Tempo, so ist es bei mir halt etwas, was mich total fasziniert. Und das ist halt auch so ein Faktor, der für mich dieses Seltsamkeitsgefühl bestärkt, dass ich halt denke so, warum brauchen die so lange dafür? Eigentlich könnte man das doch alles viel schneller erzählen. Aber genau dadurch, dass es so lange dauert, denke ich halt immer, steigert sich bei mir so ein Gefühl der Unbehaglichkeit, dass ich halt denke, oh, das wird jetzt irgendwie so quälend, weil man weiß, da kommt doch noch was.
Ja, verstehe.
Ja. Also es macht mir Spaß. Ich grusele mich gerne und ich mag auch gerne dieses Gefühl der Verstörtheit zumindest in Mangas und Horrorfilmen.
Also dann sprechen wir einfach eine Empfehlung aus für Leute, die weniger weichbrotig sind als ich.
Und ja, doch schon. Also wenn man Horror mag und auch diese Art von verstörendem Horror, dann ist es perfekt.
Ja, gut, cool.
Wenn man noch kein Geschenk irgendwie für seinen 16-jährigen Neffen hat oder so, dann bringt also man das einfach mit. Dann ist man die 16? Coolste Tante der Welt.
Ja, 16 finde ich übrigens echt hart.
Ja, 16. Also es gibt 16 und es gibt 16. Ich weiß, ich wäre mit 16 wahrscheinlich, dann hätte ich den...
Vielleicht sind die Kids von heute etwas härter.
Also ich habe, gut, das war auch vor 16, aber ich weiß, dass ich irgendwie im frühen Jugendalter Horrorfilme geguckt habe mit meinen Kumpels. Und zwar nur und völlig ausschließlich, um auch cool zu sein. Und
oh nein, und das du hast das gehasst.
Da habe ich habe ich tatsächlich diese Albträume gehabt, vor denen man immer gewarnt wird. Ne? Dieses, guck dir sowas nicht an, davon bekommst du Albträume. Gar nicht, so ein Quatsch. Und dann habe ich Albträume gekriegt.
Ich muss sagen, bei mir war das tatsächlich immer so, dass man sagt ja irgendwie, dass die Neugier und die Angst irgendwie im Gehirn im selben Zentrum liegen oder so. Und bei mir ist es tatsächlich so, dass ich schon immer Horrorfilme oder Horrorliteratur oder irgend sowas total spannend fand, schon auch als kleineres Mädchen, aber halt dann doch meistens die erste war, die unter einer Decke war. Und das hat sich so bis heute eigentlich fortgesetzt. Also ich finde Horror in jeder Art irgendwie immer noch sehr faszinierend. Also manches finde ich besser, manches schlechter. Aber faszinierend finde ich fast alles. Trotzdem bin ich dann so, gerade bei Horrorfilmen, so der Erste, der schreiend wegrennt.
Also aber deswegen findest du es wahrscheinlich auch so cool, weil es diesen Effekt bei dir auslöst.
Genau,
also so geht's mir natürlich auch, weil ich würde ja dieses Zeug nicht lesen, ne, wenn ich scheiße fände.
Ja. Deswegen, also das ist jetzt echt eine waghalsige Theorie.
Oho,
aber ich finde Humor und Horror gar nicht so weit auseinander, weil es dich beides zu extremen Gefühlen bringt. Also dieses Loslachen ist ja genau für mich auf demselben Spektrum wie eben das sich gruseln und vollkommen verschreckt unter der Decke verkriechen. Insofern mag ich das vielleicht eben diese extremen Gefühle zu erzeugen und vielleicht auch irgendwie erzeugt zu bekommen.
Egal, Hauptsache kreischen.
Genau, Hauptsache irgendwie kreischen.
Okay, dann würde ich jetzt auch, glaube ich, gleich mal zum Ende kommen, aber vorher will ich natürlich noch wissen, ob ihr noch was plant. Was habt ihr gerade so in den Schubladen liegen?
Wir planen was Schlimmes.
Irgendwelche Termine oder weitere Veröffentlichungen oder Empfehlungen vielleicht auch von Terminen anderer Leute?
Das Weihnachtszeichnen.
Ja, da, genau. Wir haben das Weihnachtszeichnen im Köln Comic House. Das ist Mitte Dezember, 14., 15.
15. Das ist auf jeden Fall der dritte Advent.
Ja, genau. Und da trifft man die meisten von uns oder einige von uns wie jedes Jahr. Und da sitzen wir da bei Keksen und einem heißen Glas Milch und zeichnen für vorbeikommende Leute von Weihnachtsengel über den gruseligen Zombie alles, was sie haben wollen.
Genau, ich kann das empfehlen.
Da war ich im letzten Jahr. Du warst schon mal da letztes
Jahr. Genau. Sonst noch was? Habt ihr noch Projekte am Laufen dran?
Ich habe immer was am Laufen, aber
Projekte, über die ihr sprechen könnt.
Achso, ja, das ist was anderes.
Nein, das noch nicht.
Das noch nicht.
Stille. Nichts, was man ankündigen, was ankündigungsreif
sollte, könnte,
ist. Genau.
Ja.
Okay. Dann danke ich euch ganz herzlich und allen Hörerinnen und Hörern auch und freue mich aufs nächste Mal.
Vielen Dank, Arne.
Ja, danke schön.
Gerne. Tschüss.
Tschüss.